Dir will ich folgen, mein ganzes Leben. In diesem Sinn möchte ich mit der Hilfe des Herrn auch heute zu uns sprechen. Das Thema für heute soll heißen: unverzichtbare Reinheit. Und das Textwort nehmen wir aus Matthäus Kapitel 5, aus den Seligpreisungen und hier den Vers 8, wo Jesus sagt: Selig sind, die reines Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Ich kann mich gut erinnern, wie wir im Deutschunterricht in der Schule öfter Aufsätze schreiben mussten, als Klassenarbeit eben. Und ja, meistens bin ich da eigentlich so ganz gut zurechtgekommen. Aber ab und zu kam es vor, dass ein Mitschüler da eine 5 kassierte, obwohl er eigentlich viel geschrieben hatte. Also der hatte sich richtig Mühe gegeben, viel Aufwand betrieben und trotzdem am Ende alles umsonst. 5. Durchgefallen. Und die Ursache dafür: Thema verfehlt. Also der Schüler hatte bei aller Mühe, bei aller Anstrengung am Ende doch zu wenig darauf geachtet, die eigentliche Aufgabenstellung zu verstehen, zu begreifen, worauf es in Wirklichkeit ankommt. Und dann ist alle Mühe vergeblich. Wenn ich nicht verstanden habe, nicht richtig verstanden habe, worauf es ankommt, dann kann ich 10 Seiten vollschreiben oder 100 Seiten vollschreiben oder 1000 Seiten vollschreiben. Das Ergebnis ist eigentlich immer dasselbe. 5. Durchgefallen. Thema verfehlt. Ob uns das in unserem Gottdienen auch so gehen kann, dass der Herr über unser Leben sagt: Thema verfehlt, viel Mühe und Aufwand betrieben, auf viel geachtet, aber nicht auf das, worauf es in Wirklichkeit ankommt. Thema verfehlt. Und wenn wir Gottes Wort lesen, stellen wir fest, das ist gar nicht so selten. Zum Beispiel in der Geschichte vom barmherzigen Samariter, Lukas Kapitel 10, da begegnet uns ja neben diesem Samariter auch ein Priester und auch ein Levit. Und ja, statt nun zu lesen, wie diese beiden, der Priester und der Levit, mit ihrer ganzen Schriftkenntnis und Frömmigkeit sich barmherzig kümmern um den Halbtoten am Wegesrand, erfahren wir, dass die einfach vorbeigehen. Also beide waren gründlich unterwiesen in Gottes Wort. Die kamen gerade vom Tempel in Jerusalem, die waren erfüllten alle Vorschriften des Gesetzes, oft peinlich genau, mit aller Frömmigkeit und aller Extrafrömmigkeit, die man sich nur vorstellen kann. Und als sie den Erschlagenen am Wegesrand sehen, da wählen die den einfachen Weg und gehen einfach vorbei. Also mit anderen Worten, diese beiden hatten, was ihre Frömmigkeit anbetrifft, die hatten einfach alles, nur nicht das, worauf es ankam. Und das war das Grundübel bei vielen Pharisäern. Jesus spricht das mal sehr deutlich aus oder an verschiedenen Stellen, aber besonders drastisch auch Matthäus 23, Vers 23. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr die Minze und den Anis und den Kümmel verzehntet und das Wichtigere im Gesetz vernachlässigt, nämlich das Recht und das Erbarmen und den Glauben. Dieses sollte man tun und jenes nicht lassen, ihr blinden Führer, die ihr die Mücke aussiebt, das Kamel aber verschluckt. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr das Äußere des Bechers und der Schüssel reinigt, inwendig aber sind sie voller Raub und Unmäßigkeit. Du blinder Pharisäer, reinige zuerst das Inwendige des Bechers und der Schüssel, damit auch ihr Äußeres rein werde. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr getünchten Gräbern gleicht, die äußerlich zwar schön scheinen, inwendig aber voller Totengebeine und aller Unreinheit sind. So erscheint auch ihr äußerlich vor den Menschen als gerecht, inwendig aber seid ihr voller Heuchelei und Gesetzlosigkeit. Aber das war nicht nur das Grundübel bei vielen Pharisäern. Jesus lehrt mit großem Ernst, dass auch am jüngsten Tag viele Bekenner des Herrn sehr ähnlich dastehen werden, weil sie zwar vieles vorweisen können, aber nicht das, worauf es wirklich ankommt. Matthäus 7, Vers 21, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht? Und dann werde ich ihnen bezeugen, ich habe euch nie gekannt. Weicht von mir, ihr Gesetzlosen. Und Paulus schreibt aus seinen Erfahrungen heraus, auch im Gemeindekontext so, 1. Timotheus 1, Vers 5, das Endziel des Gebotes aber ist Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Davon sind einige abgeirrt und haben sich unnützem Geschwätz zugewandt. Also Thema verfehlt, auch hier. Mit der Seligpreisung über die, die reines Herzens sind, zeigt Jesus uns, worauf es wirklich ankommt, damit über unser Leben und über unser Gottdienen nicht gesagt werden müsste, Thema verfehlt. Denn keine noch so perfektionierte äußere Frömmigkeit, kein Bekenntnis vor noch so vielen Menschen, keine Taten, keine Gaben, keine Extrafrömmigkeit, welcher Art auch immer, können auch nur im Entferntesten einen Ersatz darstellen für das reine Herz. Und darum lehrt Jesus uns, dass wir uns nicht zufrieden geben sollen mit dem äußeren Schein. Denn es geht in der ganzen biblischen Botschaft um das Herz. Darum heißt es schon in Sprüche 4, Vers 23, mehr als alles andere, behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Und von Anfang an war das höchste und wichtigste Gebot, Matthäus 22, Vers 26, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Das ist das erste und das größte Gebot. Es geht in der ganzen biblischen Botschaft um das Herz. Und zwar um das Herz, das vor Gott rein ist. Darum geht es. Das ist es, worauf es ankommt. Und darum sagt Jesus, selig sind, die reines Herzens sind. Denn sie werden Gott schauen. Und er gibt uns damit einen Begriff von einer unverzichtbaren Reinheit. Sie werden Gott schauen. Unverzichtbare Reinheit. Wie kann man das bekommen? Wo gibt es das? Jesus gibt uns einen Begriff von einer unverzichtbaren Reinheit. Dem steht aber unsere Sünde entgegen, die zwischen uns und Gott steht und die unser Herz verunreinigt. Die Bibel sagt sehr deutlich, dass Gott unendlich heilig und rein ist und dass es gar keinen Sinn hat, wenn wir versuchen, mit unserer eigenen Gerechtigkeit vor Gott gerecht zu werden und dass es nur einen einzigen Weg gibt, auf dem wir vor Gott gerecht werden können. Nur einen einzigen Weg, auf dem Gott uns unsere Sünden vergibt. Und dieser Weg heißt Jesus Christus. Weil wir nicht zu Gott kommen konnten, deswegen kam Gott durch Christus zu uns. Er kam und er tat, was uns nie möglich gewesen wäre. Er nahm unsere Schuld auf sich, er trug sie stellvertretend für uns und er trug diese Strafe an unserer Stelle. Und darum, wer Gott Recht gibt, wer sich ehrlich als Bettler vor Gott sieht und ehrlich geistlich arm sich vor Gott sieht, der kann durch den Glauben an Jesus Christus gerecht werden. So sagt Johannes in 1. Johannes 1, Vers 9, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Darum, nur aus diesem Grund, ist es nicht etwas Unerreichbares, wenn Jesus sagt, selig sind, die reines Herzens sind, denn sie werden Gott schauen, denn er selbst ist es, der dieses reine Herz geben kann. Diese Reinheit, die wir in Jesus finden können, ist unverzichtbar, denn es gibt keinen Ersatz für sie. Niemand sonst könnte sie uns geben und anders können wir niemals mit Gott in Gemeinschaft treten, niemals ihn schauen. Alles, was wertvoll ist, muss man bewahren lernen. Das heißt aber auch, man muss dafür kämpfen lernen. Und das bezieht sich auch auf die Reinheit, die Gott uns gibt. Sie zu bewahren, wird uns nicht immer so in den Schoß fallen. Das kann Kampf und Überwindung kosten. Aber es gibt keine Alternative zu diesem Kampf. Nochmal Sprüche 4, Vers 23. Mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. 1. Johannes 5, Vers 18. Wer aus Gott geboren ist, der bewahrt sich und der Arge, der Böse wird ihn nicht antasten. Jesus sagt, selig sind die reines Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Und indem er das sagt, denn sie werden Gott schauen, gibt Jesus uns auch eine besondere Ermutigung mit. Dieses, denn sie werden Gott schauen, ist eine besondere Ermutigung des Herrn für seine Kinder. Ja, das Bewahren des reinen Herzens, das kostet etwas. Es kostet Überwindung, es kostet Kampf, es kostet die Bereitschaft, gegen den Strom zu schwimmen. Es kann uns Opfer kosten, das alles ist wahr, aber es lohnt sich trotzdem. Denn diejenigen, die reines Herzens sind, die haben nichts zu bedauern und sie haben auch nichts verloren, denn sie werden Gott schauen. Und der Anblick Gottes ist jedes Opfer wert. Jeden Kampf, jede Überwindung, jedes Bespötteltwerden, was immer wir aufbringen an Opfern, für unsere Reinheit, es ist mehr. Es ist mehr als wert, um dieser Reinheit willen. Weil es sich bei dem reinen Herzen um eine unverzichtbare Reinheit handelt, darum ist sie auch mit einer heiligen Ernsthaftigkeit verbunden. Und so hat Jesus das gelehrt. Er hat das nie anders gelehrt. Matthäus 18, Vers 8, einmal als Beispiel, ein sehr drastisches. Wenn aber deine Hand oder dein Fuß für dich ein Anstoß zur Sünde wird, so haue sie ab und wirf sie von dir. Es ist besser für dich, dass du lahm oder verstümmelt in das Leben eingehst, als dass du zwei Hände oder zwei Füße hast und in das ewige Feuer geworfen wirst. Und wenn dein Auge für dich ein Anstoß zur Sünde wird, so reiß es aus und wirf es von dir. Es ist besser für dich, dass du einäugig in das Leben eingehst, als dass du zwei Augen hast und in das höllische Feuer geworfen wirst. Wenn wir das hier vom Herrn lesen, dann dürfen wir nie vergessen, dass hier jemand spricht, der aus der Ewigkeit kommt. Und mit der Perspektive der Ewigkeit Dinge bewertet. Und hier spricht Jesus mit drastischen Bildern. Diese Bilder sind nicht buchstäblich, nicht wörtlich gemeint, aber er gibt uns mit diesen Bildern einen Begriff von der Ernsthaftigkeit, die wir brauchen, wenn es um das reine Herz geht. Eine Ernsthaftigkeit, die uns vielleicht zu viel erscheint, die aus der Perspektive der Ewigkeit aber völlig gerechtfertigt ist. Es geht um das reine Herz und es kostet etwas, es zu bewahren. Ich möchte uns ein praktisches Beispiel erzählen, so wie ich es selber einmal erlebt habe. Ich habe zu einem bestimmten Zeitpunkt einmal, was mich irgendwie richtig überrascht hat und auch wirklich beunruhigt und mir richtig zugesetzt hat, eine starke Versuchung gespürt, wirklich massiv, stark und hartnäckig auf einen bestimmten Menschen neidische Gedanken zu entwickeln. Und ich wollte das nicht. Ich fand diese Versuchung so eklig, so, ich will das nicht. Und habe natürlich zu Gott gebetet, Gott, hilf mir, Gott, bewahre mich, gib, dass ich mich hier nicht verunreinige. Aber ich merkte, das ist so hartnäckig, das bohrt so tief, das lässt mich nicht in Ruhe. Und immer weiter und immer weiter, ich habe wirklich weiter zu Gott gebetet, Herr, hilf mir. Aber es scheint, ich werde das nicht los. Schließlich habe ich einen Weg gefunden, damit umzugehen. Und ich habe angefangen, Gott zu danken und habe gesagt, Herr, ich danke dir, dass du diesen Menschen so gesegnet hast, dass du ihm so viel Gutes tust. Ich bitte dich, tue ihm noch viel mehr Gutes, segne ihn noch viel, viel weiter. Und danke, Herr, dass du auch mein Hirte bist und dass du auch mich führst und dass ich in dir alles finde und mir nichts mangeln wird, wenn ich dir nachfolge. Und danke, Herr, für dein Blut. Danke, Herr, für das reine Herz. Danke, dass wir durch dich jede Sünde überwinden dürfen. So in diesem Sinne. Und ich merkte, während ich so bete, während ich umschalte auf Dank, wirklich tiefen biblischen Dank, bricht die Macht der Versuchung in sich zusammen, zerfällt, ist einfach nicht mehr da. Dieses ganze Hartnäckige, dieses Bohrende ist verschwunden. Ich erwähne dieses Beispiel, weil es uns ganz praktisch drei Dinge lehrt. Erstens, der Teufel möchte unser Herz verunreinigen. Es geht ihm um unser Innerstes. Wenn ich diesem Neid nachgegeben hätte, hätte das niemand gesehen. Äußerlich wäre alles beim Alten gewesen, kein Unterschied. Aber innerlich hätte ich mich verunreinigt. Und das hätte dem Teufel völlig ausgereicht, weil er weiß, alles, was unser Herz befleckt, alles, was unser Herz verunreinigt, trennt uns auch von Gott. Zweitens, es kostet etwas, das reine Herz zu bewahren. Es kostet die Bereitschaft zu überwinden, egal wie schwer es auch sein mag. Wer aufgibt, nur weil es schwer wird, der ist verloren. Es sind Überwinder, die am Ende gekrönt werden. Und drittens, und das auch als seelsorgerlicher Rat, das möchte ich nicht übergeben, biblische Dankbarkeit ist ein sehr guter Weg, viele üble Versuchungen zu überwinden. Üble Versuchungen, die unser Herz verunreinigen können. Johannes 14, Vers 6, Jesus spricht, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Wenn Jesus sagt, ich bin der Weg, dann bezieht sich das auch auf die Ernsthaftigkeit, mit der er gehorsam den Gottesweg ging, mit der er jede Versuchung abschmetterte, mit der er alle Hindernisse überwand, mit der er sich durchbetete, als es schwierig wurde. Er ist der Weg nicht nur, wenn es darum geht, durch den Glauben Vergebung der Sünde zu empfangen, um dadurch gerettet zu werden, sondern er ist auch der Weg, wenn es darum geht, bis ans Ende zu bewahren, was er uns gegeben hat. Und darum ist Jesu Gebetskampf in Gethsemane auch eine Predigt für uns, wie wir selber überwinden können, wenn es schwerfällt, das reine Herz zu bewahren, wenn es darum geht, zu überwinden und Dinge zu überwinden, die überwunden werden müssen. Darum ist Jesu Art und Weise, den Versucher mit Gottes Wort abzuschmettern, es steht geschrieben, Matthäus Kapitel 4, darum ist das kostbarste Seelsorge, wertvollste Wegweisung auch für uns. Ich bin der Weg, auch hier. Und bei allem dürfen wir nie vergessen, dass es um das Größte überhaupt geht, was Jesus sagt, denn sie werden Gott schauen. Ich möchte noch etwas weitergehen. Lese uns 1. Johannes 3, Vers 2. Da schreibt Johannes: Geliebte, wir sind jetzt Gottes Kinder. Und noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wir ihm gleichgestaltet sein werden, wenn er offenbar werden wird. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und jetzt Vers 3. Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, der reinigt sich, gleich wie auch er rein ist. Auch dann, wenn ich mich aufrichtig zu Gott bekehrt habe und wenn ich aufrichtig Gott diene, wird Gott mich nach und nach in meinem Leben aufmerksam machen auf Dinge, die ihm nicht gefallen. Dinge, die mit der Gesinnung Christi nicht übereinstimmen, die den Heiligen Geist betrüben, die seine Wirksamkeit beschränken, die nachteilhaft sind für mein Leben mit Gott. Es sind Gewohnheiten, es sind Denkmuster, Verhaltensweisen, die ich ablegen muss, wenn ich in den Fußspuren Jesu gehen möchte. Wenn Gott uns das zeigt, und das wird er tun, denn er ist nicht nur der Anfänger unseres Glaubens, sondern auch der Vollender. Wenn Gott das tut, dann ist es wichtig, dass wir innehalten, dass wir ihn um Vergebung bitten und uns von diesen Dingen reinigen. Wir müssen das nicht alleine tun, sondern dürfen das in der Kraft seiner Gnade tun, aber es bleibt unsere Aufgabe, diese Dinge zu ändern, sie abzulegen, uns davon zu reinigen. Auch das gehört zur unverzichtbaren Reinheit, die Jesus lehrt. Ich möchte uns drei Beispiele nennen, um uns das ein bisschen verständlich zu machen. Paulus schreibt in 2. Korinther 7, Vers 1, weil wir nun diese Verheißungen haben, Geliebte, so wollen wir uns reinigen von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes zur Vollendung der Heiligkeit in Gottes Furcht. Bleiben wir mal bei dem einen Punkt, Reinigung von aller Befleckung des Geistes zur Vollendung der Heiligkeit. Das heißt, in unserem Geist, in unserer Gedankenwelt können Denkmuster sein, können Denkansätze sein, können Verhaltensweisen sein, können Prägungen sein, von denen wir uns reinigen müssen. Pastor Modersohn zum Beispiel berichtete einmal, wie er nach seinem Theologiestudium und durch sein Theologiestudium am Ende kaum noch Ehrfurcht vor Gottes Wort hatte. Sein Geist, sein Denken war so geschult worden, am Ende Gottes Wort letztlich größtenteils ehrfurchtslos zu lesen. Und nachdem er sich bekehrt hatte, merkte er, dass er sich selbst und sein ganzes Denken wieder neu erziehen musste zu einer richtigen Ehrfurcht vor Gottes Wort. Er merkte, wie er sich reinigen musste von der Befleckung des Geistes, die ihn während seines Studiums geprägt hatte. Oder anderes Beispiel, Hiob Kapitel 31, Vers 1. Hier sagt Hiob: Ich hatte einen Bund geschlossen mit meinen Augen, dass ich ja nicht begehrlich auf eine Jungfrau blickte. Hiob merkte, obwohl er im Alten Testament lebte, beispielhaft, wie er sich verunreinigen kann durch die Richtung, die seine Gedanken einschlagen. Er merkte, wie auch nicht nur sein Geist dadurch verunreinigt und befleckt werden kann. Und er ging einen sehr geradlinigen Weg, sich zu reinigen von jeder Befleckung seines Geistes, seines Fleisches. Und seine Entschiedenheit, die erinnert uns sehr stark an die Worte Jesu, wie er sagte in Matthäus 18, haue sie ab, reiß es aus, wirf es weg. Der reinigt sich, gleich wie er rein ist, von jeder Befleckung des Geistes. Noch ein Beispiel, wovon wir uns selbst reinigen müssen. Jakobus 1, Vers 19, da sagt Jakobus: Darum, meine geliebten Brüder, sei jeder Mensch schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Wir müssen uns selbst reinigen von der Neigung zum vorschnellen Reden. Die Neigung, vorschnell zu reden, ohne ausreichende Überlegung, kann leicht dazu führen, dass wir uns mit unserem Reden verunreinigen, weil die Dinge nicht stimmen, die wir sagen, weil wir den Takt verletzen, weil wir mit unseren Worten andere unnötig verletzen, weil wir töricht reden, weil wir die Gesinnung des Herrn übertreten und mit unseren Worten uns selbst und auch unseren Nächsten unglücklich machen. Und zum vorschnellen Reden kommt ganz häufig auch das vorschnelle Urteil dazu, dass der Situation nicht gerecht wird, dass dem Nächsten nicht gerecht wird und das am Ende auch richtig gefährlich für uns werden kann. Weil Jesus lehrt uns das Prinzip göttlicher Gerechtigkeit, wenn er sagt, Matthäus 7, Vers 2, denn mit demselben Gericht, mit dem ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Und mit demselben Maß, mit dem ihr anderen zumisst, wird auch euch zugemessen werden. Das vorschnelle Richten und das vorschnelle Urteilen kann darum übel für uns ausgehen. Leicht kann es dabei geschehen, dass wir andere viel ungnädiger beurteilen als uns selbst. Und dann trifft uns selber unser eigenes ungnädiges Urteil nach den Worten des Herrn mit unabsehbaren Folgen. Wenn wir wollen, dass der Friede Gottes unser Herz regiert, wenn wir wollen, dass wir uns nicht versündigen durch unser Reden, dann müssen wir solche Angewohnheiten ablegen und uns davon reinigen und uns selbst erziehen zu der Weisheit der Lebensführung, die Jakobus anspricht, wenn er sagt, schnell zum Hören, langsam zum Reden. Ein drittes Beispiel. In Apostelgeschichte 19 lesen wir von der Erweckung, die in Ephesus stattfand. Besonderes göttliches Wirken. Ich lese mal ab Vers 18, da heißt es: Und viele von denen, die gläubig geworden waren, kamen und bekannten und erzählten ihre Taten. Viele aber von denen, die Zauberkünste getrieben hatten, trugen die Bücher zusammen und verbrannten sie vor allen. Und sie berechneten ihren Wert und kamen auf 50.000 Silberlinge. So breitete sich das Wort des Herrn mächtig aus und erwies sich als kräftig. So, hier lesen wir die Erweckung in Ephesus. Diese Leute, die lebten im tiefsten Heidensumpf und sie bekehrten sich aufrichtig von ganzem Herzen zum Herrn. Und jetzt stellen wir uns das mal so praktisch vor. Eines Tages geht der ein oder andere so durch sein Haus und was ihm vorher noch gar nicht so klar gewesen ist oder er vielleicht nicht gleich dran gedacht hat, er merkt: Mensch, Moment mal, wir haben hier doch noch Bücher rumstehen. Und was für Bücher? Und diese Bücher in meinem Haus, das widerspricht meiner Berufung, das widerspricht dem Bekenntnis, das ich in der Taufe abgelegt habe. Untergetaucht, gestorben der Sünde, auferstanden zu einem neuen Leben, das ist das Bekenntnis, das ich abgelegt habe. Aber diese Bücher widersprechen dem gestorben der Sünde, widersprechen auch dem auferstanden zu einem neuen Leben. Und diese Bücher, die stehen hier rum, das geht nicht, die müssen raus. Und sie haben sie verbrannt. Dass diese Menschen wirklich Erlösung hatten, das merken wir an einem ganz besonderen Detail. Denn die haben das Zeug erst rausgeschmissen und verbrannt und danach nachgerechnet, was das kostet. Die haben das nicht umgekehrt gemacht. Erst nachgerechnet, was das kostet und dann krampfhaft überlegt, Mensch, ob ich das wirklich wegschmeiße? Vielleicht könnte man das ja auch verkaufen. Nein, diese Reihenfolge verkündigt Erlösung. Weg. Reiß es aus, hau es ab, wirf es weg. Hudson Taylor, von ihm wird berichtet, von Zeit zu Zeit ging er sein Haus durch und auch alle Bücher, alles, was er so hatte, und prüfte sie im Licht der Wiederkunft des Herrn. Kann das vor dem Herrn bestehen, wenn er kommt? Wie denkt er darüber? Und brauchen wir das nicht auch, dass wir unser Haus, unser Leben reinigen von Büchern, von Filmen, von Computerspielen, die nie vor ihm bestehen könnten, wenn er kommt? Diese Reinigung müssen wir selber vornehmen. Das wird Gott nicht für uns tun. Das müssen wir machen. Dies und viele weitere Beispiele, die zeigen uns, wie praktisch Johannes spricht, wenn er sagt, und ein jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, der reinigt sich, gleich wie er rein ist. Denn dieselbe Ernsthaftigkeit, die wir brauchen, wenn es darum geht, dass wir uns zu Gott bekehren, dieselbe Ernsthaftigkeit, die brauchen wir auch, wenn es um die Bereitschaft geht, uns von Gott verändern zu lassen, abzulegen, was ihm nicht gefällt, uns zu reinigen von allem, was zu unserer Berufung nicht passt, was dem Bekenntnis widerspricht, das wir in der Taufe abgelegt haben. Auch dies gehört zur unverzichtbaren Reinheit, die Jesus meint, wenn er sagt, selig sind, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Selig sind, die reines Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Wenn einmal der Tag des Gerichtes kommt und jeder Einzelne vor die Frage gestellt wird, ob sein Leben in den Himmel passt oder nicht, dann wird unser ganzes Leben zusammengefasst zu der einen einzigen Frage, ob unser Herz durch das Blut Christi gereinigt wurde oder nicht und ob wir es behütet haben vor jeder Befleckung oder nicht. Jedes notwendige Überwinden, jeder Gebetskampf, jedes Schwimmen gegen den Strom, jedes Ablegen, jedes Opfer, das wir für unsere Reinheit brachten, wird uns dann noch einmal in einem ganz anderen Licht erscheinen, einem sehr viel helleren Licht als je zuvor. Denn dann, an jenem Tag, wird deutlicher als je zuvor die Wahrheit dieser sechsten Seligpreisung: Selig sind, die reines Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Aber das ist noch nicht alles. Das Gottschauen bezieht sich nicht nur auf die Ewigkeit. Wenn auch dort erst in einem vollen Maß, so ist doch die Nachfolge Jesu in erster Linie eine Beziehung zu Gott, die wir hier schon beginnen dürfen. Als Nachfolger Jesu sind wir berufen zur Gemeinschaft mit Gott schon hier und jetzt. Und gerade diese Gemeinschaft, gerade diese Verbundenheit gehört ja auch zur besonderen Schönheit des Evangeliums. Johannes schreibt aus seiner Erfahrung heraus, 1. Johannes 1, Vers 3, und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und seinem Sohn Jesus Christus. Also er spricht hier in der Gegenwartsform, er sagt nicht, unsere Gemeinschaft wird sein, Zukunftsform, mit dem Vater und seinem Sohn Jesus Christus. Unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und seinem Sohn Jesus Christus. Das ist Gegenwart. Und diese Gemeinschaft bezieht sich ganz besonders auch auf unsere Gemeinschaft in der Stille, im Gebet mit Gott. Und darum sagt Jakobus, Jakobus 4, Vers 8, naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. So naht er sich zu euch. Und das ist nichts anderes als Gott schauen, als die Gemeinschaft mit Gott schon hier, wo unsere Seele ihn schaut und wo unsere Seele seine Gegenwart erfährt. So naht er sich zu euch. Das Gottschauen, von dem Jesus in der sechsten Seligpreisung spricht, bezieht sich darum nicht nur auf die Ewigkeit, sondern schon hier auf unsere Verbindung mit dem Herrn, auf die Gemeinschaft mit Gott, zu der wir hier schon berufen sind, und auf alles, was Gott uns im Gebet und durch das Gebet geben möchte. In der Gemeinschaft mit Gott im Gebet erfahren wir Kraft in Kraftlosigkeit, Ausweg in Ausweglosigkeit, Aufrichtung in Niedergeschlagenheit, Trost in Trostlosigkeit, Wegweisung in Weglosigkeit, Gewissheit in Ungewissheit, Hilfe in Hilfsbedürftigkeit, Korrektur in Korrekturbedürftigkeit. Und hier im Gebet, in der Gemeinschaft mit ihm, gestaltet Gott uns um zu Christusähnlichen Charakteren. Ich glaube, wenn wir im Himmel etwas bedauern werden, dann wohl am meisten das, dass wir zu wenig begriffen haben, was das Gebet uns alles hätte sein können. Gebet öffnet uns die Tür zur Fülle Christi, zu den Segnungen, zu den Verheißungen Gottes, die er uns geben will. Alles, was wirklich Wert hat, hängt vom Gebet ab. Wenn wir uns ansehen, welche Verheißungen der Herr dem Gebet gegeben hat, dann verstehen wir, wie sehr diejenigen Gott schauen, die recht zu beten verstehen. Wir haben in der Vorlesung gehört, Johannes 15, Vers 7 und 8, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch zuteil werden. Dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Aber auch hier kommt es auch an auf das reine Herz. Auch hier begegnet uns wieder genau dieselbe unverzichtbare Reinheit. Denn wie fängt Jesus an, Vers 7? Sagt er Jesus einfach, ihr werdet bitten, was ihr wollt, und wenn ihr in mir bleibt und ich in euch. Und das ist nichts anderes als ein reines, gottgeweihtes Herz. Wenn ihr in mir bleibt und ich in euch, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Oder noch einmal Jakobus 4, Vers 8, naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Jakobus war auch ein guter, sehr guter Seelsorger, der wusste, wie uns diese Gemeinschaft mit Gott zerstört werden kann. Denn er setzt hier nicht einen Punkt und fängt dann an, von irgendwas anderem zu schreiben, sondern er sagt, naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Und gleich dahinter heißt es, reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, ihr Wankelmütigen. Oder Paulus schreibt 2. Timotheus 2, Vers 22, so fliehe nun die jugendlichen Lüste, jage aber nach der Gerechtigkeit, dem Glauben, der Liebe, den Frieden mit allen, zusammen mit denen, die den Herrn anrufen aus reinem Herzen. Also wie kann man erhörlich beten, so dass Gott uns erhört, dass wir wirklich Vollmacht im Gebet haben? Wie können wir Gott so anrufen, wie wir sollten, die den Herrn anrufen aus reinem Herzen? Es gibt keinen anderen Weg. Es ist wirklich eine unverzichtbare Reinheit. Johannes, 1. Johannes 3, Vers 21, Geliebte, wenn unser Herz uns nicht verurteilt, dann haben wir Freimütigkeit zu Gott. Und was immer wir bitten, das empfangen wir von ihm, weil wir seine Gebote halten und tun, was vor ihm wohlgefällig ist. Genau derselbe Zusammenhang. Weil wir seine Gebote halten und tun, was vor ihm wohlgefällig ist. Das heißt, wenn wir tun, was er uns sagt, dann tut er, um was wir bitten. Hören wir auf Gott, dann hört er auf uns. Kirchenvater Augustinus drückt das so auf den Punkt gebracht aus, indem er bat, O Herr, gewähre mir, dass ich deinen Willen tun kann, so als wäre es mein Wille. Damit du meinen Willen tun kannst, als wäre es dein Wille. Selig sind, die reines Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Wer Gott anruft, wer Erhörung, wer Vollmacht im Gebet haben möchte, der muss ihn aus reinem Herzen anrufen. Ich habe mal von einer Erweckung gelesen in Korea, da war eine Gemeinde, die betete wirklich ernstlich um eine Erweckung, aber das entwickelte sich ein Stück weit anders, als dass man sich gedacht hatte, weil die Erweckung kam erstmal gar nicht, aber es kam etwas ganz anderes, nämlich dass der ein oder andere merkte auf einmal, deutlich sah, überführt wurde vom Heiligen Geist von Sünde in seinem Leben. Und einem nach dem anderen bekannte das, räumte das aus, bat um Vergebung, reinigte sich. Und so ging erst einmal diese Entwicklung in der Gemeinde voran. Und dann heißt es, und als die Gemeinde gereinigt war, fing die Erweckung an. Nur die, die reines Herzens sind, können Gott schauen. Und nur die, die den Herrn anrufen aus reinem Herzen, die können voll Vertrauen die Erhörung ihrer Gebete erwarten. Selig sind, die reines Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Mit dieser Seligpreisung will Jesus uns davor bewahren, dass er über unser Leben, über unser Gottdienen sagen müsste, Thema verfehlt, nicht verstanden, worauf es ankommt. Er zeigt uns damit den Weg nach Golgatha, den einzigen Weg, auf dem wir von unserer Sünde gereinigt werden können. Er lehrt uns aber auch die Ernsthaftigkeit der Nachfolge und dass wir lernen müssen zu bewahren, was Gott uns gegeben hat und uns zu reinigen von allem, was zu unserem Bekenntnis nicht passt. Und Jesus gibt uns die Verheißung, denn sie werden Gott schauen. In der Ewigkeit, aber auch schon hier in der Gemeinschaft mit ihm. Das ist so groß, das ist so gewaltig, dass es bei Weitem jedes Opfer wert ist, jedes Überwinden, jeden Kampf, jede Entschiedenheit. Selig sind, die reines Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Und Gott schauen, das bedeutet auch richtig beten. Darum spricht der Herr in jeder Hinsicht von einer unverzichtbaren Reinheit, wenn er sagt, selig sind, die reines Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Lasst uns noch weiter darüber nachdenken, was diese sechste Seligpreisung praktisch für uns, für unser Leben bedeutet. Gott segne uns darin.